Also entweder wir gehen mit dem Mitgliederentscheid rein, mit dem Ergebnis, also diesen 66%.
Ja, sehr politisch dann. Ne?
Ja, das steht HSV. Auch darum. HSV könnten wir machen, 0-0.
Ach komm, also heute geht es um die Politiker-Fußballmannschaft, FC Bundestag Teil 2. Da würde ich jetzt einfach mit dem Intro reingehen.
Sollen wir einfach das Intro abdrücken, oder was?
Ja, mach das mal.
Ja, okay, bevor wir jetzt noch lange labern, oder? Ja, okay.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Neue Ausgabe Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Der Kollege Kevin Schulte und meine Wenigkeit. Wir haben uns wieder gewappnet, haben uns vorbereitet heute zu einer neuen Ausgabe, einem Politik-Spezial Teil 2.
Ne? Genau, denn wir haben in der vergangenen Ausgabe die Männermannschaft des FC Bundestags, des wahren FC Bundestags, mal aufgestellt, den gesamten Kader, und werden das jetzt mit den Frauen auch machen, genau. Also mit den Politikerinnen. Und da sind natürlich neben Merkel, von der Leyen und Hendricks und Nahles, wie sie alle heißen, auch ein paar Überraschungen wieder im Kader mit dabei.
Und aus dem Hut gezaubert haben
wir. Das werden wir jetzt gleich mal durchgehen.
Ne? Das werden wir durchgehen, genau. Wir haben es versprochen, lösen das hiermit ein natürlich und beziehen natürlich auch die aktuellen politischen Geschehnisse wieder mit in diese Folge ein. Und können sagen, wir haben am Tag aufgenommen, wo die SPD entschieden hat, ja, also die Mitglieder entschieden haben, ja, wir wollen eine große Koalition mit einer relativ großen Mehrheit, Zweidrittelmehrheit. Und das heißt, all das, was wir jetzt besprechen, hat auch eine Relevanz, weil die große Koalition wird kommen. Das heißt, die Positionen, die wir hier besprechen, auch werden wir auch im Kabinett vielleicht so wiederfinden.
Ne? Einige sind ja jetzt schon designierte Minister.
Aber es gilt wie beim Lottospiel auch hier die Ansage, alles ohne Gewähr. Denn wir wissen nicht,
alle Angaben ohne Gewähr, genau.
Wir wissen nicht, was diese verrückten Menschen in Berlin hier so machen. Diese Parteifunktionäre, wen sie doch noch ins Rennen schicken am Ende. Das können wir nicht wissen. Aber was wir wissen, dass wir hinten anfangen. Wie immer, wir rollen das Feld von hinten auf und starten im Mannschaftsteil mit dieser Bezeichnung. Das Tor.
Genau, und da ist es natürlich wichtig, dass man da eine feste Säule hat. Auch jemanden, der das Spiel von hinten aus, ja, ich sag mal, beruhigen kann, der die Vorderleute dirigieren kann. Und das wird keine Überraschung sein, dass wir da natürlich Angela Merkel als Bundeskanzlerin auch im Tor sehen, als feste Säule. Ja, sie ist von dieser Idee, sie ins Tor zu stellen, auch ganz angetan. Mhm.
Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat diese Idee sehr berührt. Ich habe diese Idee sofort aufgegriffen.
Das ist doch toll, wenn du das vorschlägst im Mannschaftsrat, hey, Angela, willst du nicht im Tor stehen? Und sie sagt dann sofort, ja, finde ich gut, nehme ich an.
Spieler braucht man, das ist wichtig.
Nicht lange drum rumreden, sondern einfach auch mal machen. Ne? Und sie ist ja eh so eine, ja, eine Optimistin, kann man sagen, ne? Die auch bei gesellschaftlichen Entwicklungen auch immer sagt, ach, warum soll ich jetzt hier den sprichwörtlichen Kopf in den Sand stecken? Oder wie andere Menschen sagen, den Sand in den Kopf. Sie sagt was ganz anderes. Sie ist Motivationskünstlerin.
Auch wenn man das Hinspiel 3-1 verloren hat. So ein Ergebnis kann man noch drehen. Und Angela ist halt auch bei Rückständen immer noch optimistisch.
Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Ja. Ich stelle mir gerade so einen Sportdirektor der Lieblingsmannschaft vor, wie in der Halbzeit da steht beim 0-3 Rückstand. Schneeregen, minus 6 Grad. Bei Sky Field Interview und sagst, ach, wir schaffen das. Wir schaffen das, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ja.
So, da ist man doch dann wieder richtig gelöst, man setzt sich wieder mit Freude vor den Fernseher. Also sowas will man doch hören.
Und dann verliert man am Ende trotzdem 0-6.
Genau.
Das kann ja immer passieren, ne? Das ist ja keine Garantie, dass es dann auch wirklich klappt. Aber natürlich ist es toll, jemanden in den Mannschaftskreis zu haben, der auch dafür sorgt, dass die anderen nicht aufgeben. Das ist sehr viel wert. Wen haben wir denn noch hier? Natürlich. Wir brauchen immer drei Torhüterinnen. Und es bietet sich ein frisches, in Anführungszeichen frisches Gesicht an, jetzt als Nummer 2 hinter Frau Merkel, die Kronprinzessin von Angela. Angela die Zweite sozusagen, die auch schon ein eigenes Kürzel im politischen Berlin hat, weil keiner Bock hat, ihren Namen auszusprechen komplett.
AKK.
AKK.
Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde, das klingt immer wie so eine Wumme.
Die AKK.
Die neue AKK.
Habt ihr schon die neue AKK geladen? Ja.
Also ich finde das wirklich nicht schön. Jetzt, wenn man das mal weiterspinnt und ich sag mal so, sie ist durchaus Favoritin, nächste Kanzlerin zu werden.
Das ist die Frage, meinst du wirklich?
Ich glaube schon. Ich meine, Jens Spahn wird jetzt im Gesundheitsressort sich aufreiben gegen die Krankenkassen. Mhm. Also ich glaube, das ist realistisch.
Aber sie ist doch jetzt nicht wirklich, also ganz ehrlich, also ich finde, ich habe mir jetzt auch ein paar Redesachen mal von ihr Redeauszüge angeschaut, weil vorher ist sie jetzt ja auch nicht wirklich so, mal abgesehen vom Saarland, hat man sie jetzt ja nicht unbedingt wahrgenommen. Findest du, sie hat so viel Drive und das Charisma einer Kanzlerkandidatin?
Naja, hat Merkel ja auch nicht. Die hat auch nicht viel Drive. Viel Drive ist da ja auch nicht drin.
Ja, aber also ich glaube, bei den nächsten Bundestagswahlen im Wahlkampf musst du schon durchaus überzeugen können, auch rhetorisch. Und ich weiß nicht, gut, sie hat natürlich nur 4 Jahre Zeit. Sie wird jetzt aufgebaut.
Ich meine,
du kannst natürlich auch
Rede
bis dahin
war gut, die war
trainieren,
auch sehr
aber
auf dem Parteitag der CDU, ja. Aber ja, ich sehe durchaus, was du meinst. Allerdings glaube ich einfach, unabhängig jetzt davon, wie wir das bewerten, wie wir ihre Reden bewerten oder ihren Charisma oder ihren fehlendes Charisma vielleicht auch, sie ist, glaube ich, jetzt in der Pole Position durch diese Kabinettsbesetzung und durch fehlende Alternativen.
Das ist das Schlüsselwort.
Dann ist halt die Frage, wird sie ein neuer Michael Rensing? Wo es halt nichts wird mit der Kahn-Nachfolge oder da wird sie neue Manuel Neuer.
Da müsste die CDU aber, wenn man in dem Bild bleiben möchte, jemanden verpflichten noch von einer anderen Partei.
Das wäre auch eine Option, oder?
Vielleicht holen sie den Kühner drüber.
Für ein paar Millionen.
Für ein paar Millionen. So, komm, wir haben keinen Nachwuchs. Wir müssen da jetzt irgendwie mal mit Transfers reagieren und wen können wir nehmen? Wer ist auf dem Markt verfügbar? Ich meine, gut, ein Gauland war früher auch bei der CDU, ist jetzt bei der AfD.
Stimmt.
Das gibt ja immer wieder Transfers auch auf höchster Ebene.
Ich meine, denn Robert Habeck wird wahrscheinlich auch nie Bundeskanzler, obwohl er wahrscheinlich sicherlich Format hätte, aber er ist halt in der falschen Partei, um Bundeskanzler zu werden.
Ich glaube, der hätte auch gar keinen Bock da drauf, mal davon abgesehen. Aber gut, also wir halten fest, AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Oder wie wir sie nennen können, TAK, Torhüterin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ja, AKK. Hat auch so ein bisschen was von so einer politischen Partei, ne? Erinnert ja an die PKK und ist jetzt da irgendwie in den nein, aber wirklich ist ja so. Also diese Abkürzung, die sorgt, glaube ich, wenn du das als Außenstehender siehst, schon für Verwirrung erstmal.
Ich finde, das klingt auch einfach nicht schön. Und auch ihr Twitter-Account heißt @AKK.
Echt jetzt?
Ja, @A_K_K. Und ich denke niemals, wenn ich nur diesen
wenn du sie mal wieder antwitterst.
Wenn ich nur das sehen
nachts
würde,
um 2.
Würde ich niemals an Annegret Kramp-Karrenbauer denken. Niemals.
Wenn Kevin Schulte wieder einsam ist und sich mitteilen muss, dann twittert er immer AKK an. Naja, gut, aber sie ist unsere Nummer 2, perspektivisch dann auch vielleicht bald die Nummer 1 im Kasten. Und auf der Nummer 3, eine Dame, die aus dem prominentesten Bundesland Deutschlands kommt, NRW, aber eigentlich keine große Rolle mehr spielt.
Nein,
ne?
Sie kann jetzt quasi so eine Senioren-WG mit Martin Schulz aufmachen.
Wir können zusammen so einen neuen, Buchladen.
Wo kommt die Hannelore her? Kraft aus Düsseldorf? Die wird auch keine Rolle mehr spielen. Die ist verloren nach der klaren Schlappe gegen Laschet und die NRW.
Die siehst du ja auch gar nicht mehr in den Medien, also die ist einfach gar nicht mehr präsent, genauso wie Schulz. Vorbei.
Ich habe eine ganz gute Dokumentation gegeben, das war so nach dem Motto Aufstieg und Fall der Hannelore Kraft im WDR. Das war ganz spannend.
Sie ist ein bisschen auch die tragische Figur Nummer 2 hinter Martin Schulz, ne? Weil ihre Niederlage im Wahlkampf in NRW hat ja letztendlich auch dafür gesorgt, dass Martin Schulz auf Bundesebene eingeknickt ist in den Umfragewerten.
Genau.
Also ist
Saarland
ihr Schicksal
ja
sehr eng mit ihm verbunden. Ne?
Also, NRW-Niederlage ging es dann dahin, das war dann letztendlich auch die Entscheidung. Ne?
Insofern eine spannende Person, eine tragische Figur des letzten Jahres auf jeden Fall. Und bei uns darf sie immerhin noch mitfahren, sollte es zu großen Turnieren wieder gehen, als Torhüterin Nummer 3. Und damit ist die Riege da hinten komplettiert und wir schreiten voran in den nächsten Mannschaftsteil. Und ich schaue mal kurz, wenn wir da so auf dem Zettel haben. Oh, ja, das ist lustig. Da sollten wir uns schnell reinbegeben. Die Abwehr. Und wer könnte da zentral fungieren? Wer könnte es besser machen als natürlich?
Die Bundesverteidigungsministerin. Die es wahrscheinlich auch bleiben wird. Oder nicht wahrscheinlich. Nach heute ist es ja eigentlich klar. Denn sie wird das Ministeramt behalten. Und die SPD hat sich für die GroKo entschieden. Das heißt, Neuwahlen vom Tisch. Minderheitsregierung auch vom Tisch.
Obwohl sie ja erhebliche Probleme hat in ihrer Einheit. Ne? Also was da schon wieder rausgekommen ist, Bericht des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, katastrophale Ausstattung. Es gab, glaube ich, teilweise kein funktionierendes U-Boot.
Ja, es mangelte ja sogar an Zelten.
An Zelten.
Schlafsäcken und so.
Also wo du denkst, okay, das ist
Das klingt nach einem Campingausflug von mir.
Ja.
Da mangelt es dann auch. Drei Tage vor Abfahrt noch an Zelten. Ja, gut, Heringen.
Ein funktionierendes U-Boot hatte ich noch nie. Ich weiß ja nicht, wie es dir da geht, aber
Das könnte man mal machen, ne?
Ja, aber ich denke jedes Mal so, wenn ich
in die Ostsee.
Wenn ich so Soldaten sehe im Zug oder keine Ahnung, dann denke ich jedes Mal, ey, irgendwie tun die mir auch leid, wenn man immer so hört, wie schlecht ausgestattet alles ist. Auch so die Kasernen, ich stelle mir das ja vor.
Die baden es halt aus, ne?
Du liegst natürlich da in deiner, wie heißt es nochmal, Stube, ich war ja nicht bei der Bundeswehr, aber Stube und dann tropft von oben das Wasser runter und du hast eigentlich gar keinen Bock, musst morgens um 5 Uhr aufstehen zum Marsch. Die Bundeswehr schreibt keine guten Schlagzeilen.
Es ist aber ein bisschen wie in der Abwehr zu spielen, weil du da hast es auch mit den großen Brechern der gegnerischen Mannschaft zu tun. Du musst alles abwiegeln bis die letzte Hürde vorm Torwart. Also dir kommt ja gerade in der Innenverteidigung eine wichtige Rolle zuteil.
Ja.
Und da geht es halt auch mal darum, dass man da eine starke Persönlichkeit hat. Sie ist ja auch eine, die sich als Art Vizekapitänin, würde ich sie jetzt mal bezeichnen, nach Merkel, auch darum kümmern sollte, dass das Gefüge der Mannschaft erhalten bleibt, dass es da also auch einen guten Teamgeist gibt.
Für die große Mehrheit der Truppe lege ich jederzeit meine Hand ins Feuer. Umso schlimmer bestätigt es den guten Ruf der Truppe, wenn Einzelne, eine kleine Minderheit, gegen die Menschenwürde und schwer gegen die Kameradschaft verstoßen. Es beginnt bei schäbigen Witzen, geht über herabwürdigende Bemerkungen bis hin zu widerwärtigem Verhalten.
Genau, also sie ist sozusagen die Disziplinarbeauftragte.
Man hat's gemerkt.
Ist im Mannschaftsrat und kümmert sich auch darum, dass die Strafgelder eingetrieben werden.
Ja. Ursula ist gesetzt.
Genau, und dann haben wir eine Kraft, die vielleicht perspektivisch nachfolgen könnte.
Mhm.
Von der CSU, also von der Schwesterpartei.
Da frage ich mich ja auch.
Dorothee Bär.
Ja, Dorothee Bär. Wir haben ja die Übersicht hier, da steht ja nur der Nachname Bär, also wie das Tier. Da musste ich mich schon erstmal fragen, wer ist das? Aber
Dietmar Bär, Tatortkommissar.
Genau,
aus Bayern.
Unser Joker. Wir schmeißen auch noch einen Mann rein. CSU, relativ, ich sag mal, auf Bundesebene noch unbekannt, aber du glaubst, sie könnte eine Rolle spielen?
Ja, also wird ja für Ministeramt gehandelt.
Ja, meinst du, also es gibt ja eh wenig Frauen in der CSU, ne? Sie ist ja
Und Seehofer ist gesetzt als Bau- und Heimatminister. Mhm. Scheuer wird eventuell Verkehr übernehmen und dann ist ja nur noch ein Ministeramt übrig. Und wenn du dann das auch noch mit einem Mann besetzt, schwierig.
Ja, also sie könnte eine Rolle spielen. Bei uns spielt sie in der Abwehr, weil sie auch dafür bekannt ist, wie gesagt, auch mal Töne da anzuschlagen in der Flüchtlingsdebatte, die auf Abwehr von Migrationszuzug und so weiter zielt. Dann haben wir noch eine Person mit dem, ich würde fast sagen, ist der schönste Name im Team, oder?
Ja, Leuthäuser Schnarrenberger.
Leuthäuser Schnarrenberger.
Alleine für die Mannschaftsaufstellung. Die muss immer in den Kader.
Du meinst, wenn das irgendwie so heißt, so, und Mitte Nummer 3.
Sabine Leuthäuser Schnarrenberger. Oder man macht so einen Wechselgesang mit Nord- und Südkurve.
Ah, das ist okay. Leuthäuser Schnarrenberger, Leuthäuser
Schnarrenberger.
Das ist geil, ey.
Das ist echt gut, ne?
Wir bringen sie auf Ideen. Ja, also absolut. Sabine, wenn du Bock hast, dich von uns managen zu lassen, wir würden da was versuchen einzufädeln. Das ist wirklich stark. Sehr datenschutzbezogen
ja so
auch, ne? Also
lange dabei.
Datenschutzexpertin auf jeden Fall äußert sich sehr häufig dazu und verteidigt das auch mal wieder vehement.
Justiz, glaube ich, auch.
Ja.
Also auch.
Insofern verteidigt sie die Werte.
Eine Kraft, die man immer bringen kann bei uns in der Innenverteidigung.
Ja.
Dennoch glaube ich, dass eine andere Frau, ja, alleine auch ob ihres Alters vielleicht ein bisschen aufstrebender ist. Klammer auf, ich weiß gar nicht, ob sie so viel jünger ist als LHS, Klammer zu, aber das haue ich jetzt einfach mal so rein. Feste Säule der SPD, Malu Dreyer.
Mhm. Und die weiß es auch, ja, was es bedeutet, wenn man gewinnt. Also die kennt sich damit aus, hat in Rheinland-Pfalz ja relativ überraschend den Sieg geholt. Und wir hören mal rein, weil das könnte auch analog passieren, wenn sie mal wieder fürs Team einen Sieg feiert gegen einen direkten Konkurrenten.
Wir haben alles getan, damit wir siegen. Aber dass wir so siegen, das ist einfach nochmal doppelt schön. Danke!
Danke! Sie ist richtig, richtig, richtig beschwipst vor Freude, haben wir vorhin festgestellt, dass wir den Ton schon mal angehört haben. Also,
ne, wenn 0,9 bis 1,2 Promille, tippe ich.
Ja, mindestens. Und wenn es da mal wieder so einen schönen Kantersieg gibt, den man feiern kann, dann haut sie sowas raus. Ja, das ist
ganz genau
die Malu Dreyer. Und sie hat sogar, das führt schon sogar so weit, die hat eine eigene Riege akquiriert unter den Fans.
Sie ist ein Publikumsliebling.
Sie ist Publikumsliebling. Und das geht so weit, die haben einen kleinen Fan, wie sagt man, Chant?
Fan-Chant, ja.
Fan-Chant entwickelt, der klingt so. Malu, Malu, Malu. Nicht zu verwechseln mit Manu Neuer, sondern Malu. Ja, die ist auf jeden Fall auch gesetzt.
Kann ich mir gut vorstellen. Also von der Leyen Dreier und auf der Bank Bär und Leuthäuser. Schnarrenberger!
Das ist eine geile Truppe auf jeden Fall.
Genau, dann machen wir weiter in der Abwehr und gehen auf die Außenbahn.
Ja.
Und da haben wir uns ja für quirlige Personen entschieden. Fangen mit links an, würde ich sagen. Katja Kipping.
Quasi
Philipp Lahm der Politik, sehr klein.
Ja, rot gefärbte Haare immer.
Und redet auch eigentlich immer gleich.
Ja, ist auch so eine Person.
Aber doch lange dabei.
Ist lange dabei, aber wo man auch immer so denkt, vom Format her, also ohne sie jetzt da kritisieren zu wollen oder so, ne? Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich da denke jedes Mal, boah, hat mich jetzt umgehauen, was sie gesagt hat. Also sie ist da, sie arbeitet solide und sie macht auch gute Statements.
Genau,
aber
programmatisch
sie hätte nie
arbeitet
das Zeug,
sie das ab, aber,
um sozusagen ganz oben zu landen, würde ich jetzt sagen.
Es sind halt auch keine Spitzen drin, wie man die jetzt von Leuten wie Wagenknecht oder vor allem Gysi hört.
Ja, sie polarisiert vielleicht auch zu wenig, das ist das Ding.
Ja.
Aber ist ja ohne, ich meine, gibt es auch bei den Männern einige, die so sind, auch bei den Linken generell ist es ja ein Problem, was so die Führungsebene angeht. Aber bei uns bekommt sie den Platz links außen und eine andere Speerspitze der Frauen in der Partei, in ihrer Partei, ist bei uns gesetzt links außen und die ist auch dafür bekannt, immer richtig schöne Outfits zu tragen. Claudia, the one and only Roth.
Genau, also für ihre Vorstöße ja auch bekannt, also ist ja auch immer sehr forsch in Diskussion, muss sich aber auch häufig in die Defensive begeben, weil sie ist ja auch, ich sag mal, so ein natürlicher Angriffspunkt von rechts. Also
ich erinnere mich an eine
Szene.
Sie
ist nicht gerade beliebt bei einigen, wobei was ihr natürlich nicht fehlt, ist Polarität. Also das hat sie im Vergleich zu Kipping auf jeden Fall.
Ja, ich erinnere mich an eine Szene, Tag der Deutschen Einheit in Dresden. Dieser Tag der Deutschen Einheit, wo unglaublich viele Gegendemonstranten oder Allgemeindemonstranten da waren und als die Politiker einfuhren, da ordentlich Krawallstimmung gemacht haben, also Stimmung dagegen gemacht haben und dann ist sie zu denen hingegangen, zu den Leuten und hat versucht mit denen zu reden und hat nur Gegenfeuer bekommen und ist dann halt relativ schnell wieder abgezogen. Aber sie stellt sich halt auch den Leuten.
Das habe ich auch damals gesehen. Sie war auch die Einzige, die da wirklich hingegangen ist.
Aber mit denen kannst du
erfahrungsgemäß
wirklich nicht sprechen, deswegen traurig aber wahr. Aber sie
trotzdem
stellt
aber
sich halt.
Eine Aktion, die sicherlich auch zeigt, was sie für einen Charakter hat.
Ja, richtig. Deswegen ist sie bei uns in der linken Abwehrseite mit dabei. Und rechts spielen zwei Personen.
Buhlen um den Platz.
Buhlen
sozusagen.
Um den Platz. Ich glaube, wenn die würden in der Bundestagskantine nicht nebeneinander sitzen, oder?
Wir nehmen es vorweg. Also eine dieser zwei Personen ist Frauke Petri.
Die sitzt eh mal.
Die ist ja so heimatlos. Die muss auf Außen spielen.
Die muss auch außen spielen. Ich glaube wirklich, meinst du auch, die in der Kantine sitzt die immer alleine am Tisch?
Ja, es gibt ja doch noch diesen einen, wie Mario Miruch oder so, der hat doch auch die AfD-Fraktion verlassen.
Ja. Vielleicht haben die zusammen Tisch mal so.
Vielleicht haben die zusammen immer, vielleicht nehmen die zusammen das Dessert ein. Also wir haben uns gedacht, Petri rechts, aber halt nicht radikal wie andere Größen dieser Partei, auch wenn es eher ganz kleine Leute sind. Deshalb glauben wir, weil sie eben nicht radikal rechts ist, dass sie noch eine gute Balance aus Offensive und Defensive hinkriegen kann. Halbwegs gute Balance. Aber sie ist halt auch nicht für Flügelwechsel nach links bekannt und deshalb ist sie auch nur die Alternative für
Deutschland?
für Nicola Bär.
Ach so, ich dachte
denn
jetzt.
Denn das ist mein Favorit dann doch für einen Stammplatz auf Rechtsaußen.
Nicola Bär, erzähl mal kurz, wer ist das? Weil die kenne ich jetzt auch persönlich eher wenig.
FDP-Generalsekretärin, das ist
okay.
Die mit den lockigen Haaren, die immer bei den während der Jamaika-Sondierungen zusammen mit den anderen Generalsekretären diese Pressebriefings für die FDP übernommen hat.
Ja, nein, ich kenne sie natürlich schon, aber ich glaube, viele Leute fragen sich da draußen, wer ist das, wenn man die Namen sagt. Also ich glaube, es gibt wirklich Politiker, die kennen, die sind jetzt für uns, wo wir uns sehr häufig beschäftigen mit politischem Personal, bekannt, aber ich glaube, viele Menschen da draußen einfach nicht. Gut, schreiten wir voran, gehen wir in den nächsten Mannschaftsteil. Auch spannend und hochkarätig besetzt. Das Mittelfeld. Ja, mit einer Person, die, glaube ich, fast, wenn man das an TV-Minuten rechnet, die größte Aufmerksamkeit, naja gut, nicht ganz, aber so relativ größte Aufmerksamkeit in den letzten Wochen hatte. Auch aufgrund eines Themas, das immer wieder jetzt natürlich eine Rolle spielt. Stichwort Dieselskandal, Stichwort Fahrverbote. Barbara Hendricks spielt bei uns deshalb ja, die zentrale Funktion im Mittelfeld, weil sie auch für ihre klaren Aktionen bekannt ist. Und ich möchte dich vielleicht kurz bitten um eine kurze Einschätzung, weil ich habe noch, ja, ich habe was vorbereitet für Sie. Also, ne, also ich habe gesagt, die Frau hat mir gefallen.
Eine Lobeshymne.
Ja, eine Lobeshymne nicht, aber ich möchte, dass du da anfängst, dann kann ich das ergänzen.
Okay. Also ich glaube auch, dass sie sich profilieren konnte. Sie war von den 4 Jahren GroKo, letzter GroKo, schätzungsweise 3,5 Jahre gänzlich unbekannt. Mit einem kleinen Peak während Pariser Klimakonferenz als Bundesumweltministerin, wo es ja auch einen Erfolg gab mit dieser historischen Einigung. Was daraus jetzt kurzfristig geworden ist, sei mal dahingestellt. Aber dadurch hat sie sich hervorgetan und jetzt natürlich im Zuge des Abgasskandals und ihren klaren Forderungen, die ich auch durchaus begrüße, glaube ich auch, dass sie gute Chancen hat, Bundesumweltministerin zu bleiben. Allerdings gibt es natürlich auch, ich glaube, es ist immer einfach draufzuhauen und immer irgendwelche Forderungen zu stellen, die erstmal schön klingen, aber vielleicht in der Umsetzung auch schwer darstellbar sind.
Jetzt was meinst du damit konkret?
Die Autoindustrie ist natürlich für Abgasmanipulation verantwortlich.
Ja. Was denn? Musst du kurz husten. Das bringt den Kollegen Schulte jetzt aus dem Konzept.
Ja, genau. Ja. Und du hättest einfach das Mikro offen lassen können. Das war so schön. Abgasmanipulation. Naja, Chance vertan, aber
ja,
egal.
Ja, gut. Ich wollte aber zu offensichtlich.
Also der Punkt ist ja auch, das hat jetzt zum Beispiel Bayerns Verkehrs- und Innenminister Herrmann angeführt. Da hat er nicht ganz Unrecht mit, weil wenn es darum geht, Nachrüstung und so, da irgendwie gesetzlich etwas zu verankern, dann müssen natürlich auch die ausländischen Autobauer mit rein. Und ich weiß nicht, ob das so leicht ist, das da in die Texte reinzuschreiben.
Nee, man könnte ja auch einfach dem normalen Menschenverstand folgen lassen und von sich aus als Autokonzern anbieten, dass man es übernimmt. Man muss ja keine gesetzliche Zwangsmaßnahme da irgendwie vollstrecken, sondern man kann sich ja hinstellen und sagen, ach guck mal, wir haben 12 Milliarden Gewinn gemacht im letzten Jahr.
Dann werden halt die
Jahr.
Dividenden kleiner.
Dann lass uns doch vielleicht mal einen Teil davon ausgeben. Das wäre jetzt so mein Vorschlag.
Natürlich, nur meine Befürchtung ist dann, dass dann Arbeitsplätze auf der Strecke bleiben, weil ich glaube nicht, dass sich Zetsche und Müller heißt er, glaube ich, von VW, ne? Dass die sich ihre Boni da kürzen lassen.
Ja, ich guck mal kurz im Lobby einmal eins und, oh, Stichwort Arbeitsplätze, das ist ganz oben, das kommt immer. Das kommt wirklich jedes Mal in der Debatte kommt. Achtung Leute, wir haben als Autoindustrie haben wir sehr viele Arbeitsplätze in Deutschland, wenn wir jetzt hier zu irgendwas gezogen werden, müssen wir leider 10.000 Leute rausschmeißen, sorry, also dann doch nicht, alles klar, dann nicht. Das kannst du nicht bringen, ganz ehrlich. Da kannst du nicht immer sagen, wir schmeißen gleich Arbeiter raus, nur weil wir jetzt mal ein bisschen was machen müssen. Also das ist ja ein, naja.
Ja, dann wird der,
kannst du sagen.
Es ist halt Realpolitik. Ich finde es auch nicht toll. Aber es wird immer so kommen. Ich glaube nicht, dass die dann alle sagen, ach, so, ich verzichte jetzt mal auf mein Gehalt fürs ganze Jahr.
Ja,
und dafür können wir unsere Mitarbeiter weiter so bezahlen.
Das Problem ist, dass diese ganze Bezahlungsstrukturen zu sehr an Gewinnmaximierung gebunden sind.
Ja, weil es Aktienunternehmen sind.
Ja, aber
deswegen müssen sie ja Gewinn machen.
Ja, sie müssen ja nicht zwangsläufig. Das ist ja ein grundsätzliches Problem des gesamten Systems sozusagen, warum das immer darauf auszielt, immer weiter noch mehr Gewinn anzuhäufen, weil es wird ja schon rumgeheult, wenn man weniger Gewinn macht. Das ist ja das Geile.
Ja.
Ne? Also letzten Jahr irgendwie 7 Milliarden und dann sind plötzlich nur noch 5 Milliarden Gewinn, wo du denkst, ja, aber es ist ja trotzdem Gewinn.
Ja.
Also das meine ich halt damit, weißt du? Und ich finde es immer so lächerlich, wenn in der Debatte immer gesagt wird, dürfen die Autokonzerne jetzt hier nicht mit irgendwas belasten, weil da hängen ja so viele Arbeitsplätze dran. Ja, natürlich hängen da Arbeitsplätze dran. Auch in anderen Branchen hängen Arbeitsplätze dran. Ich meine, auf der anderen Seite schaffst du natürlich auch neue Jobs in der Gesundheitsbranche, wenn du viele Leute vergiftest mit Stickoxiden. So kann man es ja auch rechnen. Es ist ja trotzdem, also ich meine, es ist einfach selbst verschuldet und deswegen habe ich da wenig bis gar kein Mitleid und man kann ja auch...
Ja, aber natürlich, ich habe doch auch kein Mitleid mit der Autoindustrie, aber ich weiß einfach, was passiert.
Dann meinst du, schmeißen die gleich 1.000 Leute schon mal raus,
so
oder was? Das können sie sich auch innerschmäßig erlauben.
Ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht bei der aktuellen Situation dann bleiben wird.
Naja gut, ist ja auch eine andere Debatte. Aber auf jeden Fall, was mir an Hendricks gefällt, und da kann ich jetzt einmal kurz meine Lobeshymne anfangen, ist, dass sie wirklich, du hast es ja schon angerissen, sehr klar und deutlich sich da auch positioniert. Ob das jetzt, wenn es dann hart auf hart kommt, immer noch so ist, wenn sie dann bei VW mal am Tisch sitzt und das dann wirklich durchsetzen muss, ob sie es dann wirklich so macht, ist die andere Sache. Aber im Unterschied zu einem Dobrindt, der nun wirklich, keine Ahnung, ob der schon ein Büro hat in Wolfsburg, aber da denkt man ja wirklich manchmal, dass der ja durchaus sein zweites Gehalt von den Autokonzernen bekommt, so wie er sich verhält. Ne? Ist sie wenigstens jemand, der auch in der Diskussion, zum Beispiel letztens Ilna war es, glaube ich, auch mal den Mund aufmacht und den Menschen, die halt sich dort für die Autokonzerne natürlich positionieren, weil sie dafür sprechen, in dem Fall sehr logisch, dass man dann auch so argumentiert, kann ich auch alles nachvollziehen, aber dass sie ihn halt auch dagegen hält und da auch ja gegen argumentiert, das finde ich gut und das machen halt nicht viele Minister, weil die Schiss haben, sich die Finger zu verbrennen und so war es ja auch bei Glyphosat, sie hat ja auch ganz klar gesagt, das war gegen die Linie der Bundesregierung, glaube ich, ne, und auch nicht mit mir abgestimmt und so, also sie profiliert sich da in letzter Zeit schon, obwohl ich früher auch gedacht habe, relativ farblose Person, aber sie belehrt mich da eines Besseren oder hat mich eines Besseren belehrt und deswegen ist sie für mich auch absolut gesetzt hier bei uns im Team. Und die einzige Frage, die ich mir gestellt habe bei Barbara Hendricks, fährt sie privat eigentlich auch Diesel?
Na, das ist ja eine lustige Frage.
Naja, ich glaube, die ganze Flotte der des Bundestags auch ist auch Diesel. Ist ja auch. Ja,
gut, das ist ein anderes Thema.
Ist ja ein grundsätzliches Thema in Deutschland. Also, naja.
Spielraum.
Gut, aber das so viel zu Barbara Hendricks. Unsere nächste Person im Mittelfeld im Zentralen ist auch schon seit Jahren dabei.
Ich würde auch fast so weit sagen, dass wir bis auf Hendricks da ja eine kleine Schwachstelle haben in dem Team.
Das sind meinst du im Mittelfeld selbst oder was? In der Zentrale,
genau,
ja?
Genau.
Vom Profil her, ja. Gut, ja doch. Aber sie ist auf jeden Fall eine, die ist auch so ein kleiner Giftzwerg, würde ich mal sagen.
Und Arturo Vidal.
Der Arturo Vidal unseres Teams. Weil er auch gerne mal so ein bisschen, oder sie, sorry, weil sie auch ganz gerne mal Gegenfeuer gibt. Renate Künast.
Wollt ihr mal regierende Bürgermeisterin werden von Berlin?
Stimmt.
Ne? Sie strahlt eine gewisse Übersicht aus, auch durchaus erfahren. Mhm. Deswegen sicherlich da auch nicht ganz schlecht aufgehoben.
Nö, denke ich auch. Aber sie hat auch das Problem, das Grundsätzliche, sie wird halt nie irgendwie mal, hat man jetzt ja gesehen bei der Wahl, zur regierenden Bürgermeisterin, sie hat nicht das Profil für ganz oben. Aber sie ist, ich glaube, sie ist fachlich auch sehr gut einfach. Also die hat sehr viel,
ja, genau.
Ich meine, dadurch, dass sie schon Ewigkeiten dabei ist, ich glaub, kann sie...
sie ist auch zu wenig angepasst, um wirklich in hohe Ämter zu kommen.
Ja, das, was du gut könntest, ist sie halt nicht. Muss auch mal ein bisschen Kritik abkönnen hier, ne?
Ja, kann ich ja.
Ja.
Machen wir weiter?
Oh, da haben wir sie, die junge Kraft für die Zukunft haben wir notiert.
Genau.
Manu Schwesig.
Hat eine gute Position in der Partei, / in unserer Mannschaft, ist ja schon Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidenten.
Mhm.
Also.
Könnte jetzt aber auch wieder ins Bundeskabinett wechseln, ne?
Ja, da vielleicht auch eine Option, aber ich glaube, das kannst du auch nicht glaubhaft verkaufen, wenn die da jetzt auch wieder so einen Zickzack-Kurs machen. Also dann wird sich auch jeder fragen, was soll denn das?
Wenn sie jetzt aus MacPom zurück...
Ja, also das Einzige, in dem Dilemma steckt die SPD auch so ein bisschen, sie wollen ja irgendwie zwanghaft da ostdeutsche Minister ins Kabinett schicken.
Ja.
Wobei ich mich auch frage, also das ist ja auch wirklich ein schlechtes Zeichen, wenn man jetzt Ostdeutsche als Quote da irgendwie ins Kabinett schickt. Ich meine, wir sind ein Land. Und wenn man sich daran jetzt aufreibt, ist das für mich auch ein falscher Ansatz. Dann kann ich auch sagen, hier sind jetzt irgendwie drei Minister bei der CDU aus Münsterland. Was soll das denn?
Das Saarland ist ja gut
vertreten. Oder das Saarland ist übermäßig vertreten. Das ist doch Käse.
Ja, natürlich ist das an und für sich ist das Käse, nur man muss auch ein bisschen die Perspektive einnehmen der Ostdeutschen in dem Fall. Und die ist nun mal so, dass wir haben immer noch ein Ost-West-Gefälle, einfach was die Gehaltsstrukturen angeht, was die Entwicklung angeht. Wenn du auch siehst, wie einfach die generelle Kaufkraft im Osten ist, du hast schon noch ein starkes Ost-West-Gefälle, von den Mauern im Kopf bei vielen mal ganz zu schweigen. Und deswegen kann ich es in Ansätzen schon nachvollziehen, wenn gefordert wird, dass da mehr Ostdeutsche auch im Kabinett präsent sind, überhaupt irgendjemand präsent ist, der aus Ostdeutschland kommt oder für Ostdeutschland spricht. Aber ich finde es auch schwierig jetzt zu sagen, wir brauchen jetzt da zwanghaft jemanden, weil sonst werden die Positionen nie gehört. Das ist ja auch Quatsch. Also es ist ja jedem bekannt, dass da ein Strukturproblem herrscht. Genauso übrigens wie im Ruhrpott oder so. Ja, da muss ja auch jemand sich für einsetzen. Das passiert ja auch. Aber ich glaube, das Gefühl bei vielen in Ostdeutschland, das sieht man ja auch an den Wahlergebnissen, ist, wir werden eben nicht gehört. Im politischen Berlin, deswegen wählen wir halt, wie wir wählen, nämlich zu großen Teilen auch extremistische Parteien oder zumindest rechtspopulistische Parteien. Vielleicht macht es denn schon Sinn, durch eine Personalie zu suggerieren, wir kümmern uns auch jetzt gezielt
ja,
darum.
Ja, aber darum geht's ja genau. Wenn ich nur suggerieren will.
Genau, und das wollte ich gerade sagen. Wenn diese Person dann irgendwie Verteidigungsministerin wird und dann sich eh nicht drum kümmert, na, nur als Beispiel, oder Verteidigungsminister, dann hast du es ja für den Arsch. Es gibt ja auch die Ostbeauftragte oder den Ostbeauftragten, ne? Also es gibt's ja alles
ja,
schon.
Ja, die Frau kennt man nur, weil sie einmal im Jahr
so eine Studie vorstellt.
Ja. Die kennt doch kein Mensch kennt diese Frau.
Das heißt, wir brauchen ein Ostdeutschlandministerium.
Ankommt.
Ja. Minister für Ostdeutschland. Ja, dann lass doch für jeden Landesteil einen Minister
besser,
machen.
Also mal abgesehen davon, dass die Minister oder die Zuschnitte echt ein bisschen mysteriös sind, weil ich brauche eher ein Digital- als ein Heimatministerium. Aber wenn schon Heimat, dann lieber irgendwie auf Ost bezogen oder so. Weil
ja, oder so ein Strukturwandelministerium.
Ich fände sogar wirklich ein Ostministerium, also die Ostbeauftragte auf Ministerebene zu hieven, fände ich immer noch besser als ein Heimatministerium. Das ist der größte Quatsch.
Ja gut, jedes Ministerium ist besser als ein Heimatministerium.
Das Fußballministerium.
Das Modellbahnministerium, das würde ja auch zu Horst passen.
Ja, das kriegt er auch noch in den Vertrag rein.
Ja gut, das ist eine andere Debatte, aber da fragt sich wirklich, also da schüttel ich auch immer noch den Kopf. Gut, jetzt sind wir von Schwesig jetzt zu einer ganz anderen Debatte mal wieder gekommen, aber sie sollte definitiv drin sein und deswegen haben wir sie nominiert. Welche Rolle sie dann auch immer perspektivisch in der Regierung oder auch nicht spielt, ist egal. Bei uns ist sie im zentralen Mittelfeld. Eine Parteikollegin haben wir auch noch nominiert aus Berlin, die auch in letzter Zeit vielleicht natürlich gesondert hier in Berlin auffällt, aber bundesweit auch Schlagzeilen gemacht hat. Weil sie sich auch sehr häufig an Debatten beteiligt, nämlich Sausan, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, aber ich glaube schon, Sausan Schäbli.
Genau, ist eine Verteidigerin von Werten, so habe ich es mir notiert, die sehr umstritten ist, aber das finde ich gut, sie traut sich auch zu polarisieren,
ja.
Hält ihre Meinung halt nicht vor den Berg, sondern bringt auch durchaus streitbare Meinungen immer wieder hervor und hält daran fest, das finde ich sehr gut und sie ist natürlich eine junge Kraft, die bei uns, um in unserem FC-Bundestag deutsch zu bleiben, sicherlich perspektivisch auf der Doppel-6 dann auch einen Stammplatz sich erobern kann.
Ja.
Aber eben auch mit vielen Fragezeichen versehen, weil man kann sich halt auch mit sehr klaren Meinungen auch schnell verbrennen innerhalb einer Partei wie der SPD.
Ja, was eigentlich schade ist, ne? Wenn man sich positioniert, dass man sich verbrennen kann heutzutage. Aber sie hat ja auch damals in Anführungszeichen Debattenbeitrag zwangsläufig geliefert oder liefern müssen zum Thema MeToo, ne? Als sie da von dem Botschafter irgendwie als jung und hübsch, glaube ich, war das bezeichnet wurde und er ihr gar nicht zugetraut hat, in Anführungszeichen, das war ja der Vorwurf, dass sie die politische Vertreterin da war an der Debatte. Ja, sie hat eine extrem spannende Vita, ich glaube, das kann man sowieso sagen, obwohl sie wahrscheinlich auch nicht mehr hören kann. Aber insgesamt ist sie, glaube ich, auch, mal sehen, ob sie da überhaupt Bock drauf hat oder ob die SPD darauf Bock hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch ein Gesicht ist, was in der Partei dann so über, in den nächsten 5 bis 10 Jahren häufiger dann auch mal oben zu sehen sein wird. Könnte ich mir vorstellen einfach.
Ich meine, das sind junge Leute, die ihre Meinung klar sagen, die sich nicht immer zwanghaft anpassen. Das ist doch auch frisch, das ist doch auch gut. Das brauchen doch die Parteien viel mehr, auch eben wieder gehört zu werden. Sei es von einem Kühnert oder auch meinetwegen Klingbeil, der das auch gar nicht mehr so schlecht macht. Oder eben auch dann eine Sausan Schäbli.
Dann schauen wir uns nochmal die Außenbahn an und haben da eine auf der linken Außenbahn nominierte Mittelfeld, die so ein bisschen als Allzweckwaffe gilt in der SPD und die bei uns so ein bisschen die Position auch einnimmt derjenigen, die das Gehalt verhandelt, die Prämien verhandelt fürs Team, wenn es mal wieder darum geht, was kriegen wir eigentlich bei so einem Turnier raus. Ne? Früher waren es ja traurigerweise nur Teeservice und Kaffeemaschinen, die Frauen da bekommen haben. Die Zeiten haben sich zum Glück geändert und jetzt geht es auch um Geld, um harte Fakten, um monetäre Werte und immer wenn sie wieder verhandelt hat und das wirklich rechtfertigen muss vor ihren Teamkameradinnen, ja, da geht es auch schon mal hoch her und da greift sie dann auch mal in die rhetorische Mottenkiste.
Leute, ist das nix? Ist das ein Fliegenschiss? Hallo? Ich kann auch noch nicht sagen, welche Höhe das hat. Nein, aber um das sagen zu können, müssen wir weiter verhandeln.
Ja, genau. Ja, also sie ist da wirklich auch sehr strikt dabei.
Ist das ein Fliegenschiss? Nein!
Nein. Die 10.000 Euro, die wir hier pro Spiel kriegen, das ist kein Fliegenschiss, Freunde der Sonne. Ja.
Ist eine Allzweckwaffe auch.
Genau.
Hat sie sich ja auch selbst so bezeichnet. Mal gucken, was sie wird in der neuen Bundesregierung.
Ist sie immer noch Generalsekretärin? Nein, sie war ja Generalsekretärin. Jetzt ist es ja Klingbeil geworden. Sie ist jetzt ja, stimmt, weil
dazwischen
sie dann
war ja sogar Hubertus Heil Sie ist ja
Familienministerin
genau,
für Schleswig nach MacPom gegangen ist.
Gegangen ist
kompliziert genau. Alles.
Ja.
Aber, ja.
Naja, aber ich glaube, Mittelfeld links ist sie ganz gut aufgehoben, weil sie ja auch eher dem linken Flügel der SPD angehört.
Ja, und eine andere, die sich sehr lange im Hintergrund profiliert hat und fachlich sehr bewiesen hat, wie man da hört, ist ein neues Gesicht auch an der Parteispitze der Grünen. Annalena Baerbock, bei uns links im Mittelfeld aufgestellt, so ein bisschen so aus der Versenkung gekommen. Ich glaube, die Gegnerinnen rechnen noch nicht mit ihr ganz. Das könnte ein Vorteil sein.
Das stimmt. Es war schon eine sehr große Überraschung, dass sie auf einmal dann ja doch relativ sicher auch die Parteivorsitzwahl für sich entschieden hat, zusammen mit Habeck. Ja, ich glaube, Annalena Baerbock, das ist auch eine, von der man noch hören wird, auch noch im sehr jungen Alter, die da auch mit Barley auf links außen durchaus für die ein oder andere überraschende Aktion sorgen kann.
Mhm. Rechts, wen haben wir da auf dem Tableau im Mittelfeld?
Julia Klöckner, recht konservativ, hatte mal eine starke Position in der CDU und wird erstmals jetzt Ministerin. Also wechselt vom Rheinland-Pfalz nach Berlin und wird dort Landwirtschaftsministerin. Also sie beackert den Flügel, deshalb spielt sie im Mittelfeld außen.
Ich hatte eine Lieblingsziege, die war schwarz und hieß Susi.
So, das hat sie im ZDF gesagt, hat da quasi schon einen indirekten Hinweis gegeben auf das, was sie irgendwann mal machen wird.
Richtig.
Nämlich Landwirtschaft mit Ziegenarbeit und so. Oder vielleicht ist sie auch für die Maskottchenauswahl zuständig.
Stimmt.
Bei unserem Team.
Ein bisschen analog zum ersten FC Köln.
Genau.
Mit seiner
Hennes, dem sechsten ist es, glaube ich, aktuell. Oder siebte, keine Ahnung.
Könnte eine Rolle spielen bei der Maskottchenwahl. Okay, ja, durchaus. Und dann haben wir noch eine Vertreterin der AfD mit aufgenommen. Alice Weidel, die ja auch bis vor kurzem kein Mensch kannte, wenn man ehrlich ist.
Wirtschaftsflüchtling, lebt ja in der Schweiz.
Richtig. Passt genauso zu den Werten der Partei dadurch.
Aber ist er halt auch nur auf der Bank, kommt dagegen Klöckner nicht an, weil sie halt die Mitte auch nicht einbindet. Sie macht immer Einzelaktionen auf außen, schlägt Flanken rein, die nicht ankommen.
Hat ja, auch eine sehr präzise Rhetorik, verlässt auch gerne mal Debattensendungen, wenn das nicht nach ihrem Gusto läuft. Ja? Also die ist da schon relativ rechts unterwegs, was die Seitenwahl angeht. Und ist bei uns auf der Bank und bekommt vielleicht die ein oder andere Einsatzminute, wenn es mal um nichts mehr geht. Damit gehen wir in den nächsten Mannschaftsteil, kommen ganz vorne an und da spielt einer natürlich eine Rolle. Der Sturm. Andrea, ich möchte die Partei aus der Krise führen, die Sozialdemokraten, Nahles.
Ja, also wer nicht, wenn sie ist für den Sturm so prädestiniert, weil sie ist immer mit klarer Kante unterwegs, daher für uns vorne gesetzt, sie ist ja also so ein Brechertyp, der auch mal unbedarfte Dinge sagt.
Bätschi, sage ich dazu nur.
Bätschi.
Ist doch völlig egal. Bätschi. Ja, ich habe mal wieder den Abwehrspieler umdribbelt.
Ab morgen kriegen sie in die Fresse.
So, und dann kommt sowas, ne?
Ey, das ist wirklich
Wenn sie
Wahnsinn.
Gefault wird da und der Schiri nicht pfeift. Morgen gibt's in die Fresse. Rote Karte gibt's für sie.
Du könntest echt mit ihr ein O-Ton-Spezial machen.
Ja, absolut.
O-Ton-Spezial, Andrea Nahles. Und dann kannst du wirklich 10 Minuten lang
füllen,
geile Töne spielen. Ja, also sie ist definitiv natürlich vorne aufgehoben und mit ihren kämpferischen Reden, die sie jetzt ja auch wieder anlässlich dieser ganzen Querelen um GroKo oder nicht GroKo gehalten hat, ist sie natürlich da vorne drinne. Kevin Schulte geht schon, der ist ein bisschen gelangweilt.
Naja, ich will...
Du willst vorankommen, ne?
Ich will vorankommen zu
der nächsten Dame.
Der AKK der Grünen, KGE.
KGE, auch ein Kürzel, ne? Das ist interessant, also... Das sind natürlich alles Doppelnamen und komplizierte Namen, aber diese Kürzelpolitik.
Ich finde auch UVDL gut.
UVDL für Ursula?
Ursula von der Leyen,
ja. Gut, Katrin Göring-Eckardt, Spitzenkandidatin der Grünen gewesen im Wahlkampf, ist für uns vorne drin, weil sie groß ist.
Und kopfballstark.
Ganz genau. Und auch sie weiß es, was es bedeutet, den Kampf anzunehmen.
Wir nehmen diesen Kampf an.
Sehr und gut. Ich finde das gut.
Wir nehmen diesen Kampf an. Und ich glaube, in der gleichen Rede hat sie auch gesagt, für alle Bienen. Hat
für
sie das ja auch
diesen
mal
Podcast.
Genau. Toll, das stimmt. Wir könnten den Ton immer einbinden jetzt ins Intro.
Stimmt.
Wir nehmen diesen Kampf an.
Boah, das klingt schon ein bisschen martialisch, wenn man es nicht einbindet in den Kontext.
Ja, das stimmt.
Naja.
Aber wir binden es ja genügend.
Martialisch ist manchmal auch... Eine weitere Alternative für unseren Doppelspitze Frauen-Bundestagskader.
Ja.
Sarah Wagenknecht. Also die, martialisch bis durchsetzungsstark, so kann man es auch ausdrücken.
Ja.
Aber sie ist schon eine sehr starke Persönlichkeit, hat einen starken linken Fuß.
Passt also, sehr gut.
Passt also, kann also auch den Abschluss finden.
Ich glaube auch, dass sie nicht unterschätzt ist, das würde ich nicht sagen, aber oftmals, dadurch, dass sie auch in der Linkspartei ist, zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil sie rhetorisch und fachlich, glaube ich, sehr, sehr gut ist. Aber natürlich Positionen einnimmt, die in der Mitte der Gesellschaft manchmal wenig Anklang finden, was ja auch okay ist. Ich meine, sie ist ja nicht umsonst in der Linkspartei. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es bei der auch weitergeht, ehrlich gesagt jetzt. Ne? 4 Jahre wieder Opposition. Also irgendwann bist du dann auch mal verschlissen.
Hat ja auch keine Machtoption.
Ja, richtig.
Sind ja isoliert quasi.
Also und ich glaube, sie ist auch parteiintern relativ umstritten, muss man auch mal sagen. Ne? Mit Äußerungen, die auch gerne mal so ein bisschen ins genau andere Richtung interpretiert wurden. Mal sehen, was mit ihr wird. Und oh, eine haben wir noch hier.
Ja, nicht vergessen, genau. David Odonkor haben wir uns notiert.
Richtig.
Unserer Mannschaft, denn niemand hat mit der Nominierung gerechnet von Anja Karliczek als Bundesministerin für Bildung.
Richtig.
Schon Kracher gewesen.
Schon Kracher.
Nie gehört.
Die war vorher was nochmal genau? Ich glaube, parlamentarische Geschäftsführerin oder so,
ne? CDU, kommt aus dem Münsterland auch.
Ja. Jetzt ist sie da.
Könnte dann halt auch für uns eine gute Alternative für die Sturmspitze darstellen.
Bildungsministerin wird sie, ne?
Wenn man mal das 1-0 gegen Polen braucht.
Richtig. Und wir haben uns auf der Straße in Berlin umgehört und gefragt, Anja Karliczek, kennen Sie die, was halten Sie von der?
So, es sagt mehr als 1000 Worte.
Kam nicht so viel zurück.
Nee.
Nein, das ist natürlich ungerecht. Aber mein Gott, so ist es nun mal. Wenn man die Frau nicht kennt, dann passiert sowas schon mal. Anja Karliczek, vielleicht macht sie ja mit grandiosen Bildungsreformen auf sie aufmerksam und wird dann die neue Kanzlerkandidatin. Wir wissen es nicht.
Genau. Und bevor wir zum Ende kommen, da müssen wir nochmal konstatieren, also wir haben jetzt dieses Politik-Spezial natürlich auf 2 Folgen ausgeweitet, um Frauen- und Männermannschaft voneinander zu trennen. Werden uns dann in der nächsten Folge aber dann auch wieder hundertprozentig oder ich sag mal 99%ig mit Fußball beschäftigen. Und dann bis dahin freuen wir uns, wenn ihr einschaltet auf Soundcloud, YouTube, iTunes, Instagram, Twitter, Facebook. Ich will so ein bisschen in das KGE.
Genau, KGE.
In den KGE-Modus kommen.
Richtig. Wir sind überall präsent. Nee, tatsächlich. Und wir spielen natürlich auch mal ein bisschen rum. Das ist klar, am Anfangsstadium so eines Podcastes, ein bisschen mit Design-Sachen, mit wie wir präsent sind auf den Plattformen. Aber das ist natürlich alles noch in Mache. Und wir freuen uns, nächstes Mal bei der nächsten Ausgabe dann wieder ein frisches Fußballthema zu präsentieren. Wo du es gerade ansprachst mit 100%, das erinnert mich immer an einen an meinen Mathelehrer damals. Den haben wir immer gefragt vor der Klausur, Herr Carstensen, aber ich meine jetzt nicht das mit den
Peter Harry Carstensen,
mit den Gleichungen, das kommt jetzt aber nicht dran in der Klausur, ne? Und er dann immer so, aber hundertprozentig, immer so richtig so.
Das ist ja eine klare Ansage.
Ja, genau. Wir haben es immer natürlich uns dann auch so ein bisschen zu uns gemacht, um ihn zu verarschen und gesagt so, ja, das kommt jetzt ja nicht wirklich dran, ne? Aber hundertprozentig. Ja, in diesem Sinne, noch ein kleiner Schwank aus dem Leben erzählt. Kein Mensch interessiert es, aber egal. Aber eine Sache haben wir noch, die interessiert wirklich alle. Unsere Vereinshymne. Das ist natürlich ein wichtiger Part.
Diesmal interpretiert von der künftigen SPD-Chefin Andrea Nahles.
Da, da, di, da, 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 da. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Ja, so ist es doch. Alles soll so bleiben, wie es ist.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.